Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Episode 178. Der Salon hat wieder seine Schwingtüren geöffnet und an den Mikrofonen, an den wohlklingenden Mikrofonen wohlgemerkt, aber das erklären wir euch später, sind wie immer Karin in Frankfurt und
Christian in Berlin. Hallo auch von mir.
Ja, sehr schön. Ja, es ist schön, dass wir uns so kristallklar und wohlklingend wieder hören können.
Du sagst es.
Ich sag's. Leute, ihr müsst jetzt schon, ich warne euch gleich vor, bevor wir jetzt hier nochmal fünfmal abbiegen und wir werden gleich noch fünfmal abbiegen, aber gleich schon mal ein Disclaimer am Anfang. Wir haben heute ein tolles Interview für euch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und mal wieder eine Buchbloggerin am Start. Was heißt mal wieder? Das Problem ist, wir wollen ja eigentlich ganz häufig, wollten wir schon mit Buchbloggenden sprechen und es ist uns bisher, glaube ich, erst einmal gelungen mit den beiden
Richtig.
Genau. Das ist aber auch schon Jahre her. Und alle anderen Anfragen, die ich immer so in den Äther schieße und dann irgendwie sage, ja, du hast doch so einen tollen Blog und wir haben doch so einen netten Kontakt, willst du mal zu uns in den Salon kommen? Und dann immer, ich im Podcast auf gar keinen Fall. Also ich weiß auch nicht, was da irgendwie, da gibt's bei ganz vielen Menschen offenbar eine große Mikrofonscheu und eine Sperre und unerklärbare Ängste, aber nicht so heute. Wir haben gleich eine ganz wunderbare Bloggerin und im Gespräch. Nicht irgendwen, gleich dazu mehr. Allerdings haben wir das Interview vor ein paar Tagen aufgenommen und da hatten wir technische Probleme. Konkret, ich hatte technische Probleme, die wir nicht lösen konnten ad hoc. Und aber weil wir ja diese Buchbloggerin auf gar keinen Fall nochmal umterminieren wollten, weil man weiß ja nie, sonst hätte sie am Ende doch eine gute Ausrede gehabt, warum sie nie mit uns reden will, haben wir das Interview durchgezogen. Das heißt also, es wird jetzt von der Qualität eher ein bisschen fragwürdig sein, von meiner Seite. Alles andere, Heike und Christian sind kristallklar, ich bin ein bisschen blechern wohl. Ja.
Ja. Kann man nicht anders sagen, aber das ist ja das Schöne an diesem Zeitreisephänomen, was wir hier wieder betreiben. Man kann Dinge schon erledigt haben, bevor man überhaupt angefangen hat.
Ja, aber wir sollten halt vorwarnen, weil jetzt klingt's gut und nachher dann halt nur so mittel. Aber egal. Also es ist jetzt, wir haben das Problem gelöst. Allerdings dachten wir, es liegt an meinem Equipment, dass ich irgendwie nach 7 Jahren mein Mikrofon verabschiedet hat. Das heißt, ich habe dann wirklich sofort alles neu bestellt. Ich habe mein ganzes Setup neu bestellt, weil ich mir dachte, wer weiß, woran es genau liegt. Ich habe einfach alles nochmal neu bestellt. Es kam dann auch heute an und ich stöpsle alles ein und stelle dann fest, das Problem ist immer noch da.
Dumm.
Das war, und dann habe ich habe ja so ein kleines Mischpult, an diesem Mischpult ist mein Kopfhörer-Mikrofon-Headset dann angestöpselt und dann habe ich alle Kombinationen durchprobiert. Das alte Mischpult mit dem neuen Headset, das neue Mischpult mit dem alten, oder habe ich gerade schon gesagt, auf jeden Fall in allen denkbaren Variationen, es hat sich nichts daran geändert. Dann habe ich mit meinem Bruder telefoniert, sehr lange, weil der ansonsten, da ist ja auch so, der weiß ja immer alles. Hallo Klaus, wenn du uns zuhörst, vielen Dank auch. Hatte auch sehr viele kluge Vorschläge, du ja auch, Christian.
Aber ich habe versucht, nicht so mansplaining-mäßig daher zu kommen.
Klaus hat auch nicht gemansplained. Nee. Nein, ich meinte das jetzt wirklich völlig ironiefrei, weil also er hatte wirklich hilfreiche Vorschläge, es hatte halt nur nicht geholfen.
Schade.
Schade. Aber dann habe ich meinen anderen Freund Claude gefragt, hier KI Claude, und habe ihm das Problem geschildert. Und dann hat er allerdings angefangen zu mansplainen erstmal. Und dann habe ich gesagt, das habe ich alles schon. Was du mir jetzt sagst, das haben mir schon die echten Männer gesagt. Also das ist alles nicht hilfreich. Dann ist er also wirklich eigeninitiativ, hat er sich in das StudioLink-Forum dieses Sendegate auch eingewählt, okay, und hat da mal durchforstet, ob meine spezielle Problematik dort auch geschildert wurde. Und siehe da, wurde sie mehrfach wohl. Und dann war das tatsächlich eine Einstellungssache ganz, ganz tief in den Untiefen von Windows. Dann hat er mir dann hier auch noch so ein paar Shortcut-Links genannt, wo ich dann Dinge aufrufen musste und Sachen machen musste. Das habe ich dann alles gemacht. Und dann hat das funktioniert. Und dann habe ich nur gesagt, okay, das hat jetzt geklappt, aber ich habe in den letzten 7 Jahren nichts daran geändert. Also und schon gar nicht nach der letzten Aufnahme zu der Interviewaufnahme. Ich habe nichts gemacht, nichts anderes. Und dann meinte er nur so, naja, wahrscheinlich hat Windows halt mal ein Update gefahren, so im Hintergrund. Und dann
das ist genau das, dachte ich mir auch so.
Und ich, okay. Und dann meinte er, du hast einfach in den letzten 7 Jahren Glück gehabt, dass es noch nicht vorher mal passiert ist. Aber jetzt, sie ist positiv, jetzt weißt du Bescheid.
Ja, siehst du?
Und dann habe ich mir nur gedacht, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das war dann, die Problemlösung hat dann wirklich 2 Minuten gedauert, waren dann irgendwie 3 Klicks. Und habe aber jetzt hier ein komplett neues Equipment, habe dann überlegt, soll ich es zurückgeben, und dachte mir nur, wahrscheinlich in der Sekunde, wo ich diese Sachen jetzt wieder weggeschickt hätte, wäre wahrscheinlich wirklich was kaputt gegangen. Ja, also ich habe es behalten. Ich habe ein Backup-System. Ich bin jetzt hier wirklich, also es kann jetzt hier gar nichts mehr passieren bei mir.
Siehste.
Ja, so ist es. Christian, was geht ab bei dir ansonsten?
Also ich habe momentan ziemlich viel Spaß damit, an unserem gemeinsamen Manuskript zu arbeiten, weil wir uns ja diesmal für eine, nennen wir es mal, asynchrone Herangehensweise entschlossen haben, indem wir ja tatsächlich vorher so eine Art, naja, Plot würde ich es jetzt nicht nennen, aber also so ein Grundkonstrukt, was denn womöglich in welchen Kapiteln die von wem irgendwie, also aufgeteilt auf uns jetzt zu bedienen wären, zu schreiben sind. Und das finde ich total cool, weil ich habe einfach gemerkt, ja, du konntest Dinge schreiben, ohne dass ich dazwischen irgendwas geliefert habe, was ja sonst beim letzten Mal so ein bisschen dieses Bottleneck-Prinzip war, wo dann einer von uns eben halt gerade keine Zeit hatte oder so, und dadurch hat das dann wieder Wochen gedauert, und jetzt sind wir ja quasi gefühlt in Lichtgeschwindigkeit fast schon unterwegs, und ich finde das richtig gut. Ja, und das
finde ich auch gut. Müssen wir aber auch, weil wir veröffentlichen ja bald. Ich meine, jetzt kommt schon wieder, es ist wirklich wieder, das ist so typisch bei mir. Das ist so, ich meine, ich gebe zu, bei dem Projekt war ich immer der Bottleneck, weil keine Ahnung. Ich glaube,
naja, du hast ja nun auch viele Deadlines, die einfach mal da sind. Bei mir ist das eher nicht der Fall.
Aber trotzdem, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Romane ich da zwischen dem ersten und dem letzten Wort, der von Apple Tree Murders 2 dann irgendwie noch geschrieben habe. Aber ist ja auch egal, jedenfalls sind wir jetzt im Flow. Mhm. Ich kann also auch berichten, wir steuern jetzt wirklich mit ganz großen Schritten auf die Zielgerade zu.
Allerdings.
Und ich glaube, da wird es einen sehr fulminanten, sehr aufregenden Showdown geben.
Das hoffe ich auch, ja.
Und da passieren ja wirklich so wilde Dinge. Ich sag nur, nein, das, ich sag's nicht.
Weil wir sagen jetzt einfach mal nichts, weil das ist wirklich, da bin ich echt gespannt, wie dann die Reaktionen der Leute sind, wenn sie ausnahmsweise mal spoilerfrei mehr oder weniger an die Sache rangehen.
Ja, so ist es. Nee, das macht mir auch Spaß. Und ansonsten, wie stehst du zum Thema WM, die ja jetzt läuft?
Ich habe es jetzt schon mehrfach, ich weiß gar nicht, ob ich es auch in unserem Gespräch nachher nochmal erwähne, aber ich habe mir gesagt, ich werde dann WM gucken, wenn Deutschland im Finale ist. Und dann sagen die meisten darauf, aber das wird doch gar nicht passieren. Dann sage ich eben.
Ja, Gott, kann man nicht oft genug sagen. Ja, ich bin ja auch, ich ignoriere es bisher auch wirklich nach Kräften und habe auch vor, es bis zum bitteren Ende, notfalls auch wenn Deutschland ins Finale käme, Nee, ich bin da raus. Und ich bin ja, wie ich schon öfter erwähnt habe, war ich ja wirklich ein sehr, 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 sehr großer Fußballfan. Mhm. Viele, viele Jahre, ich möchte fast sagen Jahrzehnte, aber das Thema ist durch. Aber weil ich so traurig deswegen bin und auch so verärgert, ja. Ne, jetzt habe ich, pass auf, jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts, habe ich mir selbst ein Geschenk gemacht.
Christian, du weißt es schon,
du weißt es schon, aber unsere Zuhörerschaft weiß es noch nicht. Ich habe ja mal, also mein Indie-Debüt, das war nicht mein erstes Buch, sondern glaube ich insgesamt mein drittes Buch, also aber das war das erste, das ich im Self-Publishing gemacht habe, 2014, hatte den wenig inspirierten Titel damals Gefühlte Wahrheit. Und war eine ziemlich abgedrehte Geschichte, die ich aber als Liebesroman geframed habe. Und Liebe kommt auch vor, aber sag ich mal eher nur so nebenbei.
Das war mir so aber damals. Das kommt halt so vor irgendwie.
Ja.
Es passiert irgendwie, aber es ist nicht der treibende,
Nein, es geht um zwei Geister. Einer davon ist ein junger Schwarzafrikaner, der ein Schweinsteiger-Trikot trägt und beim Champions League-Finale FC Bayern München gegen Dortmund im Jahr 2013 kurz vor dem finalen Tor erschossen wurde. Also er hat nicht mitgekriegt, wer jetzt das Finale gewonnen hat. Und es ist eigentlich auch nicht lustig. Insofern ist es sehr unangemessen von mir, dass ich da jetzt lache. Aber er stirbt nur seine Hülle. Sein Geist bleibt weiter in unserer Dimension. Und weil er halt so als total junger Anfängergeist, also ihr Leute, die ja Apple Tree Murders 1 kennt, werdet es wissen, das ist nicht so einfach, wenn man gerade so ein neugeborener Geist ist und sich erstmal hier zurechtfinden muss. Und der Kito, der hat da auch so seine Anpassungsprobleme, weshalb er einen Geisterpart bekommt. Ja, da hätte sich Granny vielleicht auch gefreut, aber gut, die hatte ja andere Helfer.
Genau.
Kito bekommt einen Geisterpaten und das ist ein Gorilla. Der ist schon seit über 120 Jahren, ist der Tod und Geist und hat schon sehr, 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 sehr viele Dinge erlebt. Und naja, und das ist wirklich, die beiden haben dann eine echte Odyssee, einen Roadtrip, möchte ich fast sagen, durch ganz Afrika, bis sie dann erst auf einem Schiff und dann auf einem anderen Schiff landen und alles mit der Intention, dass der Kito ein bisschen Geisterenergie bekommt. Und Geisterenergie bekommen junge Geister nur dann, wenn sie Lebende treffen, die über den achten Sinn verfügen. Und der achte Sinn ist der Sinn, dass man nämlich Geister sehen und wahrnehmen kann. Und naja, also jedenfalls, das war eigentlich schon alles auch in der Ursprungsversion drin und nebenbei geht es dann halt auch immer um Fußball und die WM 2014, die dann noch anstand und lauter solche Sachen und ihr ahnt es, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, kein Mensch hat dieses Buch gekauft oder gar gelesen, obwohl ich die Geschichte einfach super fand und auch immer noch finde. Und dann habe ich mir gedacht, also ich gönne mir jetzt, weil ja Fußball-WM für mich dieses Jahr kein Thema ist, im Gegensatz zu 2014, habe ich dieses Buch komplett überarbeitet, also überarbeitet trifft es noch nicht mal mehr, sondern ich habe es eigentlich fast komplett neu geschrieben. Es ist auch viel, viel länger geworden. Und es heißt jetzt die fünfte Wahrheit, Geister der See. Steht auch nicht mehr Karin Müller drüber, oder steht schon, aber nur noch sehr klein und hauptsächlich steht CC Ravenmüller drauf, weil ich habe dann nämlich irgendwann festgestellt, dass es ein wirklich lupenreiner Urban Fantasy Roman ist und ich glaube, als solcher funktioniert er jetzt viel besser und
das
ist jetzt gerade erschienen und ihr könnt es kaufen und lesen. Kleiner Tipp von mir.
Genau, vor allen Dingen als Alternativprogramm zu eventuellem WM-Gucken.
So ist es. Und Christian hat ja jetzt auch noch gleich den Tipp, wo man dieses Buch auch live und in Farbe mir erwerben könnte in allernächster Zukunft.
Das ist nämlich genau der Fall, weil in ein paar Tagen vom Beginn, also von der Erstausstrahlung dieser Episode aus gesehen, nämlich am 4. Juli, am letzten Samstag vor den Berliner Sommerferien, gibt es zum vierten Mal das Lesefestival am am Müggelsee, nämlich Parkbank-Poetinnen, also PoetInnen. Man könnte über beide Versionen, also über die männliche und über die weibliche Version, mal im Internet googeln und schauen, wer da noch außer uns so am Start ist, sich auf Parkbänke setzt und dann live und in Farbe aus jenen Büchern vorliest. Karin und ich haben uns diesmal tatsächlich sogar überlegt, dass wir uns über Eck setzen werden und dann vielleicht im Rahmen von CC Ravenmiller, was ja wir beide sind, dann den einen oder anderen mal zum Besten geben.
Ja, und wenn es irgendwie technisch klappt, machen wir vielleicht sogar unsere nächste Podcast-Aufnahme dort.
Ich bin mal gespannt. Richtig, also so die Aufnahme, das Equipment müsste eigentlich funktionieren. Ich bin bloß gespannt, ob das, was dabei dann rauskommt, auch sendbar ist, weil man vermutlich eben aufgrund dieser Lavalier-Mikrofone eben nicht das hören wird, was unsere GästInnen, die dann vorbeikommen und sich vorlesen lassen, sagen. Und wenn wir dann immer nur quasi so reden, als ob wir mit uns reden. Schauen wir mal. Aber ich hoffe, dass das wirklich was wird.
Für ein paar O-Töne für die nächste Folge wird es wohl reichen. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir da was hinkriegen. Und aber ansonsten würde ich sagen, jetzt biegen wir mal auf die Zielgerade unseres Interviews ein.
Jawohl.
Sonst werden wir hier wieder XXXL. ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Wir haben ein rares Einhorn in unserer Mitte heute. Eine Buchbloggerin, die sich selbst als Dinosaurier bezeichnet. Das würden wir natürlich niemals tun, aber sie hat es selbst gesagt. Sie bloggt seit 2002. Das ist wirklich stattlich. Ihr Blogname ist Frau Goethe liest und das wird auch Programm sein. Und sie hat unter diesem Namen auch nicht nur einen schriftlichen Blog, sondern auch noch einen Podcast. Also das heißt, sie hat definitiv keine Angst vor Mikrofonen und auch nicht davor, mit uns zu plaudern. Und das machen wir jetzt in dem Interview. Und bitte verzeiht mir die miese Mikrofontechnik bei mir. Also Trommelwirbel und Vorhang auf für Heike Stepprath.
Jawohl, und da haben wir sie auch schon am Start, die liebe Heike. Ja, Heike, wir haben ja schon mal ein kleines bisschen in unserem Teaser über dich gesagt, aber sei doch mal so lieb und stell dich schon mal kurz vor. Vor allen Dingen will ich unbedingt wissen, wie kam es zu dem Namen Frau Goethe liest?
Klar, dass euch das interessiert. Hallo lieber Christian, hallo Karin.
Hallo liebe Heike, ich klinge hoffentlich jetzt so nicht so blechern, wie wir befürchten. Deswegen hat Christian heute mal das Intro gesprochen. Aber ja, also wie gesagt, wie kam es zu Frau Goethe liest?
Ja, Frau Goethe liest gibt es seit dem Jahr 2002. Und zwar gab es da hier mit diesen Blogosphären gab es da so noch nichts. Aber in England, da gab es schon von Random House so ein Forum, die haben über Cozy Mysteries gesprochen. Mhm. Und damit die nicht alle über meine Grammatik lachen, habe ich mich Mrs. Goethe genannt, um zu verdeutlichen, dass ich aus Deutschland komme.
Sehr cool.
Ja, und als ich habe ja dann ein Studium angefangen halt als PR-Referentin und da musste ich ja sämtliche Kanäle irgendwie bespielen. Und da habe ich dann eben mein WordPress Frau Goethe liest genannt. Jo. So kam es dazu.
Das ist geradezu folgerichtig sozusagen, ja. Ne? Kann man nicht anders definieren.
Herr Goethe schreibt.
Okay. Ja, richtig.
Und aber im Gegensatz zu Herrn Goethe, der ja schrieb, liest Frau Goethe alles oder ist Frau Goethe, das kommt eigentlich ein bisschen später, aber es interessiert mich jetzt gerade dringend.
Ich wusste, dass du einfach nicht ruhig bleiben kannst.
Also das, was ich lese, das sind meine Lesevorlieben. Also ich liebe historische Romane und auch Krimis und also am liebsten natürlich historische Krimis, aber eben auch belletristische Sachen. Aber da, also es lockt mich eigentlich der Klappentext und das Cover und manchmal auch der Autor oder Autorin.
Also das ist tatsächlich auch mit einem entsprechenden Autorennamen, der dir schon mal positiv aufgefallen ist, kannst du dann durchaus auch was anfangen und gibst dann auch weiteren Sachen die Chance sozusagen.
Also wenn ich irgendwas in der im Buchladen sehe und da ist einer, von dem ich vielleicht schon 6 richtig tolle Krimis gelesen habe oder auch andere Romane, dann würde ich den 7. einfach mal hinten drauf gucken, ob ich es nicht vielleicht doch schon kenne. Mhm. Weil manchmal tricksen die ja, ne? Und 20 Jahre alte Bücher kommen wieder raus. Huch. Ja, und dann ist er gekauft, ohne weiter nachzudenken.
Ja, das macht, also ich bin auch so ein Mensch, der dann, wenn ich erstmal mich irgendwo in eine Autorenperson so ein bisschen eingelesen habe, dass ich dann auch so diesen Vertrauensvorschuss liefere und sage, okay, ja, wenn es mir unbekannt vorkommt, dann ziehe ich mir das rein. Ich bin auch schon mal enttäuscht worden und das hatte dann wirklich den Effekt, dass ich diesen Autoren, es war ein Mann, ja genau, oder vielmehr ein männlich klingendes Pseudonym, man weiß ja nie, dann auch komplett abgewählt habe. Also das müssen
ja keine zweite Chance?
Nee, also was das angeht, dann nicht. Das war, also in diesem Fall war es das wirklich, das war so schlecht. Und also wirklich, nee, ich habe mich da wirklich in dem, was an Intelligenz bei mir vorhanden ist, beleidigt gefühlt, sagen wir es mal so.
Oh mein Gott, Christian, das ist ja kommt sehr vor. Ganz hoch aufgehängt. Aber während Christian und ich, wir sind ja eher so Vergnügungsleser, also wenn wir lesen, dann aus unserem persönlichen Interesse. Und ich gehe davon aus, liebe Heike, dass du auch eine große Affinität zu Büchern hast, sonst würdest du ja auch nicht darüber bloggen. Aber als Bloggerin hat es ja schon auch, ist es ja, sag ich mal, nicht nur so lustgetrieben, sondern du hast ja auch eine relativ große Reichweite und du hast ja nicht nur deinen, in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, nur deinen geschriebenen Blog, sondern du hast ja auch noch einen ganz tollen Podcast. Also du betreibst es ja schon sehr ernsthaft. Wie ist da so deine Auswahl? Kommt da noch die Leselust? Steht die noch an vorderster Front oder ist es einfach auch ein bisschen Pflicht?
Die Leselust, die muss an vorderster Front stehen, weil ansonsten nur mit Pflicht würde ich wirklich also das nicht so machen können, weil es ist ja nicht mein Brotjob, sondern ist ja eigentlich nur ein sehr ausgeprägtes Hobby.
Wie bei uns.
Und ja, dann gucke ich in die Vorschauen von den Verlagen und dann überlege ich mir, weil wie gesagt, ich komme aus der PR-Branche, ich überlege mir dann schon, wie kann ich was zusammenfügen, wie würden die Leute darauf reagieren, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt einfach nur so ein Beispiel, demnächst ist ja Tour de France und da habe ich natürlich verstärkt französische Krimis halt in den Fokus genommen, damit ich diese Tour literarisch irgendwie anders gestalten kann.
Das ist doch auch cool. Mhm.
Also. Genau. Und dafür brauchte ich natürlich halt dann für den Sommer neue Bücher daher. Und dann habe ich geguckt, wer bietet was an, habe 3 Verlage gefunden. Mhm. Die haben mir freundlicherweise auch die Druckfahnen zur Verfügung gestellt und dann konnte ich das vorbereiten. Genau. Mhm.
Und jetzt Fußball-WM, die ja gerade läuft, ist das ein Thema für dich gewesen oder nicht?
Das liegt zu nah an der Tour de France und die Frankreich-Krimis hatte ich schon vorbereitet.
Ja. Da muss man dann Prioritäten setzen, ganz eindeutig, ja.
Man schafft ja nicht alles.
Ja, richtig. Ja, ich habe auch eher gesagt, also ihr werdet mich WM gucken sehen, wenn Deutschland im Finale ist. Und dann sagten die Leute immer, ja, aber das passiert doch nicht, meine ich eben.
Ja, sehr gut. Aber wir reden ja heute übers Bücherlesen und übers Rezensieren von Büchern und nicht über die korrupte FIFA-Geschichte. Wie sieht denn bei dir jetzt so ein typischer Weg vom Buch gelesen bis Rezension veröffentlicht aus? Das finde ich nämlich wirklich total spannend, gerade weil du ja sagtest, es ist nicht dein Hauptjob, damit verdienst du nicht dein Geld, sondern es ist die große Lust daran. Aber trotzdem hast du ja wirklich einen sehr gepflegten Blog. Da ist ja bestimmt ein bisschen System dahinter.
Ja, muss es sein. Es geht so, wenn ich das Buch lese, mache ich mir immer schon Notizen, was so wirkliche Highlights sein können. Und daraus ergeben sich dann, also zwangsläufig ja die Rezensionen, dann habe ich es gelesen, fasse das ein bisschen zusammen, dann habe ich 4 Absätze, die immer nach einem Template kommen und dann oben die Zusammenfassung vom Inhalt, meine natürlich, nicht der Klappentext. Und dann, je nachdem, was ich stärker ausgeprägt fand, entweder die Charakterzeichnung oder das Setting.
Okay.
Also wenn jetzt so eine Krimi-Handlung also extrem spannend ist, dann kommt das als zweiter Absatz.
Mhm.
Weil wow. Ne, in der PR ist es ja so, halt so, alles, was unwichtiger wird, kommt ja noch weiter unten.
Ja, ist dann auch da. Ja, genau. Für den Fall, dass Sie so weit lesen möchten, hätte ich hier noch was vorbereitet. Ja, so.
So alles in der klar. Art.
Ja, fein.
Und ganz unten kommt dann das Fazit für die Leute, die immer gleich nach unten springen, um zu gucken, wie fand sie das denn überhaupt.
Ja, auch gut. Ne,
und dann, das sind dann diese vier Absätze, die ich immer mache. Und die schreibe ich dann so, dass ich allerdings schon die anderen Kanäle bespielen kann, wie Instagram. Manchmal mache ich ja auch YouTube.
Uh-huh.
So, diese Sachen einfach nur rauskopieren und dann habe ich den entsprechenden Text. Das heißt also, ich zähle vorher die Wörter ungefähr. Also für Instagram nehme ich niemals mehr als 50.
Ja.
Für YouTube halt eben vielleicht 80. Für den Podcast, für die Shownotes dann eben vielleicht 100. Ja, und dann habe ich das unten mal gleich.
Ja, das ist eine veritable Beschäftigung, kann man nicht anders sagen.
Ja, ich finde das total faszinierend, weil das so praktisch das totale Gegenteil ist, mit dem ich irgendwie als Schreiben rangehe. Und jetzt rede ich noch nicht mal vom Romane schreiben, sondern ich blogge ja selbst auch, aber halt immer über irgendwas, was mir gerade unter den Nägeln brennt oder was mich gerade interessiert.
Mhm.
Und das ist überhaupt nicht so ein Schema und ich denke auch nicht so weit. Also klar denke ich natürlich, ich brauche jetzt einen Teaser für Instagram und dann auch noch einen Zweizeiler für meinen Newsletter, um den Artikel dann anzuteasern. Aber darüber habe ich überhaupt noch nie nachgedacht, dass man sich das Leben eventuell auch leichter machen könnte. Aber für mich...
Karin!
Ja, für mich klingt es aber auch so ein bisschen nach einer Einschränkung. Empfindest du das nicht so, dass du sagst, okay, dieses Schema muss gehalten werden, man darf da nicht abbiegen oder darf man auch mal abbiegen?
Muss es ja nicht, aber es hilft mir insofern, wenn ich jetzt unter Zeitnot stehe halt und ich habe schon mal das Gerüst. Ein Gerüst zu füllen ist viel, viel schneller, als mir was Neues auszudenken.
Ja, das kommt mir bekannt vor, ja. Mir hilft dann so gewisses Gerüst bei manchen Sachen auch, weil ich dann sage, ja, das andere, das kriegst du jetzt auch noch hin. Und jetzt ist natürlich genau das, was ich sagen wollte, in meinem Gestammel hier wieder verloren gegangen. Karin, sag mal was.
Ja, nee, das ist genau dieses Thema zwischen den Plottern und den Discovery-Writern. Ich nehme mir ja auch immer vor, mal zu plotten oder ich nehme mir auch mal vor, mal ein bisschen mit System an meine Arbeit ranzugehen. Und das langweilt mich spätestens ab dem zweiten Mal und dann mache ich sowieso wieder irgendwie, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Aber ich finde es ja toll, dass es andere Menschen gibt, die das schlauer und klüger machen. Aber ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage, denn Schema hin, Schema her, Freiheiten hin, Freiheiten her. Wie ehrlich darf denn bei dir eine Rezension sein oder muss sie sogar sein? Ja, also gerade wenn du ein Buch hast, das dich jetzt nicht so super überzeugt hat, du aber ein Rezensionsexemplar bekommen hast und das Gefühl hast, da solltest du dich doch irgendwie dazu äußern. Wie gehst du dabei vor?
Na, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich hatte mal eins unaufgefordert zugeschickt bekommen vom Verlag, habe das so 30% gelesen gehabt und habe festgestellt, also so viel Blut, wie jetzt geflossen ist, ich mag das nicht mehr lesen.
Ja,
das
okay.
Macht mir Albträume.
Ja.
Dann habe ich dem Verlag gesagt, pass mal auf, das liegt mir wirklich nicht. Habt ihr nicht irgendwie was Kuscheliges?
Ja,
und dann habe ich halt anmerken lassen, also dass diese, wo jemand gehäutet wird und so, das brauchen sie mir nicht mehr schicken.
Okay.
Ja, und das ist das eine. Aber wenn ich jetzt eins selber anfordere und ich habe mich vergriffen, dann bemühe ich mich dennoch halt irgendetwas zu schreiben. Aber ich habe ja eben schon mal angedeutet, ich sortiere die Absätze, je nachdem, was mir gut und weniger gut gefallen hat. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendetwas gar nicht drin steht, halt, dann habe ich das nicht vergessen, weil ich ja ein Template habe, ne?
Sondern dann hat es dir halt einfach nicht gefallen.
Einfach nicht da, genau. Und dem ist ja auch Auch geschuldet halt, dass ich fast 20 Jahre lang Arbeitszeugnisse geschrieben habe.
Ja, okay.
Und da macht man das auch so. Oder man macht irgendwelche, also wenn zum Beispiel unten fehlt, dass es von mir ein Lesetipp ist, dann ist es eben keiner, ne? Mhm. Aber das schreibe ich nicht hin, es ist kein Lesetipp.
Ah, okay.
Das ist, das ist hast du denn nicht verkehrt.
Noch so ein paar mehr Insider-Tipps, die wir uns irgendwie merken könnten, um dann die Rezension mit ganz anderen Augen zu lesen.
Ach, ich glaube, das will ich gar nicht.
Ich will das schon wissen.
Aber eben, ich kann mir gut vorstellen, also einmal...
Lass doch die Heike mal reden. Ich will wissen, was sie für Insider-Tipps hat.
Entschuldige. Ich dachte, ich soll mehr reden.
Nein, Klappe. Heike ist dran. Ich will jetzt hier...
Also von der Formulierung von den Rezensionen zum Beispiel. Mhm. Also ich würde zum Beispiel auch nicht schreiben, die Figur ist zu blass, weil das ist zu offensichtlich. Und jede Figur hat irgendetwas, was einen faszinieren kann. Es mag vielleicht nicht meinen Geschmack treffen, aber es ist ja was ganz, ganz anderes. Insofern würde ich zum Beispiel bei einer Figur das expliziter sagen, dass der zum Beispiel eher vielleicht bei den humorvollen Dialogen nicht punkten konnte.
Okay.
Irgendwie sowas, ne? Also, und ich denke, aus dem Kontext merkt man das, ob ich das empfehle oder nicht. Ne? Also, ja, so mache ich das.
Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass die, nennen wir es mal ProfileserInnen deines Blogs, das inzwischen alles gut definieren können und relativ schnell sehen können, ja, okay, sollte ich mir vielleicht auch mal angucken oder nicht. Und ich finde es natürlich sehr professionell von dir eben, dass dann quasi eben ja diese Meinung, nennen wir es mal, nicht im Vordergrund steht, sondern eben wirklich das, was du analysierst. So kommt es mir jetzt rüber.
Ja, ich meine, also nur weil es meinen Geschmack nicht trifft, ne? Also muss es ja nicht schlecht sein.
Ja.
Und ein paar Sachen halt sind natürlich, wenn Logikfehler drin sind. Das hätte irgendjemand, der da drauf guckt, mal sehen müssen. Ne? Das kann man ja vielleicht auch anmerken, ganz klipp und klar. Weiß ich, wenn ein Auto vorne an der Straße geparkt wird und hinterher fährt er aus der Garage wieder weg und das hat keiner gemerkt, dann kann man das ja vielleicht irgendjemanden mal mitteilen.
Ja,
dann
da müsste man mal ran oder so, ne? Genau.
Aber ansonsten halt so, ob derjenige jetzt, weiß ich, groß und blond ist oder klein und dunkelhaarig, sowas halt, das sind Geschmäcker halt und das ist unterschiedlich. Das muss man nicht unbedingt bewerten, ne?
Da hast du allerdings recht, ja.
Aber wenn du ein Rezensionsexemplar angefordert hast und dann schreibst du auch immer eine Rezension, ist das für dich so eine persönliche Verpflichtung oder ist es auch schon mal vorgekommen, dass du gesagt hast, nee, das hat jetzt einfach nicht funktioniert und sorry, oder hast dich an den Verlag oder die AutorInnen gewandt und gesagt hast, also ich möchte da jetzt ehrlich gesagt nichts drüber schreiben, wenn das für dich in Ordnung ist, oder ist sowas auch schon mal vorgekommen?
Ja, ich würde dann schreiben, was ich empfunden habe beim Lesen und ob sie das veröffentlicht haben möchten.
Das ist eine gute Idee.
Und die meisten sagen dann, nee, lass mal, also brauchst du nicht.
Jo. Das ist ja dann, aber zumindest gab es eine Rückmeldung und man fühlt sich dann als Autor oder Verlag oder Agentur, die das dann in Auftrag gegeben haben, in Anführungsstrichen, dann wenigstens nicht geghostet. Ja, dass man sich sagt, ja nun, da müsste mal was passieren. Okay, würde was passieren, das möchte ich lieber nicht, also abhaken, fein.
Ja, aber so oft kommt das nicht vor, weil die meisten Sachen, also so viel Unverlangtes bekomme ich nicht mehr, nachdem ich überall gesagt habe, Leute, das funktioniert bei mir nicht.
Ja.
Und das, was ich mir aussuche, da habe ich eigentlich immer ein ganz gutes Gespür. Also ich breche ja fast keine Bücher ab, ne? Also insofern, ja.
Ja, das habe ich.
Ja, also, bin ich zufrieden.
Habe ich mir früher auch, sagen wir mal, zugute gehalten, dass ich mir sage, okay, ich geb jedem Buch erstmal die Chance, aber inzwischen bin ich da doch teilweise so, dass ich mir sage, ey, nein, das musst du dir nicht mehr geben. Und ich muss es ja auch nicht, weil ich hinterher eben nichts darüber mehr schreibe. Insofern hast du meinen absoluten Respekt, dass du das wirklich, ja, ich kann es nur nochmal betonen, so professionell handhabst, auch wenn es nur quasi ein sehr zeitintensives Hobby ist.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja. Lass uns mal zum Thema Community und Vernetzung weitergehen. Das finde ich nämlich auch total spannend, denn die Buchblogger-Community, die ist ja für uns von der Autorinnenseite betrachtet, ja, so ein bisschen, naja, es ist so ein Mysterium, ja. Wir lieben sie, wir brauchen sie, aber wir verstehen sie auch nicht immer ganz. Wie ist es denn für dich? Also, wie siehst du deine Rolle in dieser Buchblogger-Community und was gibt diese Gemeinschaft dir und wie wichtig ist es für dich, da Teil zu sein davon?
Also, ich habe so, glaube ich, seit 2005 so eine Community auch in Deutschland entdeckt. Und also ich möchte sie wirklich nicht mehr missen, weil so die Leute um mich herum, die lesen gar nicht so viel. Oder wenn sie lesen, dann lesen sie einfach nur aus Spaß und wollen sich darüber nicht unbedingt austauschen. Ja. Oder es bringt ja auch nichts, wenn man sich irgendwie austauscht und der eine liest Fantasy und der andere halt Horrorgeschichten. Ne? Und insofern finde ich das total klasse, dass man im Internet zu jedem irgendetwas findet, wo man irgendwo mal mit jemandem Feedback, also ich habe das so und so verstanden, nee, das war gar nicht so gemeint, habe ich so verstanden und so. Das wirklich, ich liebe es, ne? Und dann, was aber auch zur Community gehört, ist, wenn man sich auf Messen trifft. Ja, man, okay. Also diese Blogger-Treffen halt, das ist total klasse, wie so früher, wenn man so nach dem Abi sich irgendwie wieder getroffen hat. Ja, das ist wirklich gut und ich möchte es wirklich nicht missen. Ja, deswegen mache ich auch immer mal so eine Aktion vom Blog aus. So vor 2 Jahren zum Beispiel, weil er Olympiade. Und da habe ich Book Olympia gemacht. Da habe ich mir ein paar so eine Wettkämpfe überlegt, die man mit Büchern machen könnte. Ne? So zum Beispiel Subklettern. Ne? Da gibt es dann so viele Buchtipps. Und wer die meisten auf dem Stapel hatte, hat dann gewonnen. Also etwas ganz entgegengesetzt. Ne?
Wow.
Was man sonst macht. Sonst will man ja mal abbauen. Das Abbauen machen wir jetzt gerade das ganze Jahr über. Mhm. Aber ich denke, da ist noch für die nächsten 5 Jahre noch Potenzial.
Na sowieso, ja. Es kommt ja auch immer wieder was Neues dazu. Nicht mal nur an irgendwelchen Reihen, die man ohnehin schon mag, wo man vielleicht noch einen Teil irgendwie noch gar nicht gelesen hat, sondern ja eben auch von vollkommen neuen einzelnen Büchern oder eben AutorInnen, die ja bisher entweder noch gar nichts am Start hatten oder sich jetzt plötzlich irgendeiner ganz neuen Sache widmen. Ja, schwierig, schwierig.
Böse Leute, genau.
Böse Leute. Ja, und dann kommen auch noch so Leute wie wir daher, die dann plötzlich sich noch ein separates Pseudonym anlegen, um auch noch zusammen irgendwelche Bücher zu schreiben. Unglaublich.
Dann erkennt man sie nicht gleich.
Ja.
Ja, das ist, da sind wir ja beim Thema Pseudonym sind wir, also Christian, ich weiß nicht, wir sollten mal eine kleine Volkszählung machen, die Pseudonyme, die wir zusammen haben, also jeder auf einzeln und dann gemeinsam, da kommen wir auf eine kleine Armee schon zusammen. Aber das ist natürlich nicht fies gemeint, sondern hat ja auch Gründe. Aber trotzdem, wie ist denn so dein Verhältnis zu den anderen Buchbloggenden? Da habe ich jetzt entnommen, dass du das sehr, sehr schätzt und dass du das ganz toll findest. Gibt es da auch Konkurrenz oder eher nicht? Weil wir aus AutorInnen-Sicht nehmen da schon gerne mal so ein bisschen Hauen und Stechen wahr unter den Buchbloggenden.
Also sicherlich so, wenn es darum geht, um Follower oder so. Ne? Also wobei, nee, muss ich jetzt revidieren. Also es ist ja jetzt die Bedingungen in Frankfurt wurden ja geändert und jetzt sollte man 2000 Follower auf Instagram haben, um sich überhaupt bewerben zu können. Ne?
Okay.
Und da sehe ich jetzt wirklich mehrere Beiträge, die dann dazu auffordern, hey, gemeinsam würden wir das schaffen, wenn, also Follow für Follow. Halt, und das stimmt ja auch, wenn sich jeder gegenseitig folgen würde und ein paar Mal halt ein Herz da lässt, dann wird der Algorithmus auf Instagram ja auch darauf aufmerksam, denkt, das ist total wichtig und spielt das auch anderen auf. Und damit, ja, erhöht sich die Reichweite und dann potenziell auch die Leute, die einem dann folgen. Insofern könnten da schon bestimmt ganz, ganz viele über die 2000 huschen und sich dann eben im Oktober, also im August, ja, kann man sich, glaube ich, akkreditieren, dass sie dann irgendwie eine Chance haben. Mhm. Und dieser Zusammenhalt, den ich dort halt jetzt gerade spüre, also das ist kein Hauen und Stechen.
Okay.
Also es ist eher ist so ein Wir gemeinsam.
Das ist sehr schön, weil also ich habe ja auch so die eine oder andere, weiß ich nicht, Gruppe bei Instagram, wo sowohl Bloggende als auch AutorInnen irgendwie drin sind aus Gründen. Und wenn ich dann teilweise da so irgendwelche, weiß ich nicht, ach, ich will jetzt nicht mal sagen, irgendwelche Aufrufe oder so, aber ja, habt ihr gehört und hier, da ist jetzt gerade das und das los und die, weiß nicht, die fangen an, mich jetzt hier irgendwie niedermachen zu wollen, weil ich doch, weiß ich nicht, gewagt habe, etwas so zu machen, wie sie es nicht gut finden. Und ja, nun gut, wahrscheinlich, du kennst ja nun auch nicht alle Bloggenden. Es ist möglicherweise auch so, dass du glücklicherweise nicht unbedingt jeden Mist mitkriegst, den die da durchs Dorf treiben, womöglich.
Ja, ich bin dann aber auch gern dabei, halt so, ich scroll dann weiter.
Ja,
also übers Internet brauche ich mich da nicht aufzuregen.
Ja, ja. Absolut.
Und jetzt mal von den Buchbloggenden mal abgesehen, wie ist denn dein Verhältnis zu Verlagen und AutorInnen? Da ist wahrscheinlich auch so die Frage, wie viel Nähe ist gut, wie viel Distanz ist nötig?
Na, es gibt Lieblingsverlage, genauso wie es eben Lieblingsautoren gibt, ne?
Mhm.
Und es ist ja auch immer ein verschiedenes Programm. Also bei manchen Verlagen halt, da gefallen mir im ganzen Programm vielleicht 3 Bücher und dann nächstes Halbjahr wieder.
Mhm.
Und andere, da könnte ich ja das ganze Regal mitfüllen.
Ne?
Also, naja, es kommt auf deren Angebot auch an.
Mhm.
Dann ist da immer irgendjemand halt im Pressebereich, der, also kennen wir ja selber, man geht zur Post und manchmal ist da so ein Grießkram und manchmal ist da eben halt so ein ganz netter, freundlicher halt hinterm Schalter. Und so ist das bei Verlagen auch. Und du weißt ja auch nie, was die vorher schon erlebt haben.
Ja, ja.
Vielleicht haben wir schon 10 total nervige Blogger irgendwas angefragt und man ist der 11. und sie haben einfach kein Rezensionsexemplar mehr.
Mhm.
Ja.
Also es sind ja alles Menschen.
Ja, ja.
Insofern, ja, also mein Verhältnis zu Verlagen und Autoren, fragt es sehr.
Ja.
Also bei den Verlagen würde ich sagen, die sind überwiegend nett, freundlich halt. Man fragt freundlich an, man kriegt eine vernünftige Antwort. Und selbst wenn es heißt halt, wir haben leider nichts mehr oder du warst heute nicht dabei, versuch es gerne nächsten Monat wieder.
Mhm.
So ist ja alles legitim. Und bei den Autoren halt ist es genauso halt. Manche, die sind total klasse und manche eben, da denkt man, okay, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Buch nicht gelesen.
Boah, ja. Jetzt bei dem Thema fällt mir jetzt gerade noch so ein, spielen denn für dich auch irgendwelche anderen Kontaktmöglichkeiten als jetzt die direkte Kontaktaufnahme irgendeine Rolle? Also wie, Karin hatte ja irgendwie auch bei NetGalley mal das eine oder andere gemacht oder diese berühmten Leserunden bei irgendwelchen anderen Dienstleistern. Bewirbst du dich da auch über für irgendwelche Sachen, um dann da mitzumachen? Oder sagst du, nee, ich habe selber genügend Sachen am Start, das brauche ich gar nicht?
Also ehrlich gesagt bekomme ich genügend, also ich müsste nicht, aber irgendwie, ja, wenn die da so ein richtig tolles Gewinnspiel haben und man denkt, das hört sich total klasse an, da macht man ja doch wieder mit.
Ach, ne?
Und manchmal gewinnt man ja auch. Ja, also bei mir ist es vorwiegend dieses angesprochene NetGalley, weil NetGalley finde ich total klasse, die haben eine wahnsinnig gute Hörbuch-App. Also man kann sich das da abspielen halt, das merkt sich, wo man war. Ist ja auch nicht bei jeder App so, ne?
Ja.
Und ja, dann die E-Books halt. Ich lese ganz gerne E-Books halt, weil ich viel unterwegs bin und mein Reader deutlich leichter ist als irgendwie ein 500-Seiten-Buch.
So ist es.
Ne? Und Ansonsten, ja, vorab lesen bin ich noch relativ regelmäßig, aber sowas wie Lovely Books oder so eher selten. Weil da ist ja dann auch immer so eine Leserunde dahinter, wo man dann zu bestimmten Abschnitten was schreiben muss.
Ja.
Und dafür bin ich zu oft unterwegs.
Ja.
Das kann ich nicht einhalten.
Ja.
Ja. Das ist natürlich für uns AutorInnen besonders toll, wenn man dann so Feedback, also auch so ein bisschen kleinteiligeres Feedback bekommt. Ja. Und also ich finde Lovely Books auch ganz toll, aber ich mache eben, also da geht es ja jetzt sowieso nur um die, also Lovely Books mache ich für meine Verlagsbücher, da wenn der Verlag Bücher zur Verfügung stellt und auch für die meisten meiner self-published Bücher. NetGalley mache ich zum Teil, also das kann ich natürlich nicht beurteilen, ob der Verlag damit was macht, das habe ich ja dann nicht in der Hand, aber für meine self-published Bücher mache ich das dann auch allerdings nur so, sage ich mal, für meine Top-Titel, die mir wirklich auch besonders wichtig sind, weil es auch relativ teuer ist für die Autoren, sich da überhaupt dran zu beteiligen. Aber ich finde das auch ganz, ganz, ganz spannende und tolle Tools, weil man da auch wirklich gute, also einfach die Reichweite auch vergrößern kann und dann plötzlich auf den Radar und den Schirm von Leuten kommt, die einen jetzt vielleicht über Social Media und andere Kanäle noch nicht entdeckt haben. Das finde ich dann, finde ich auch ganz, ganz toll. Ja.
Genau.
Aber ist jetzt, wir verplaudern uns total und ich wollte jetzt mal schon die ganze Zeit über deinen Podcast geredet haben. Ja, das finde ich so faszinierend, dass das habe ich auch, weiß ich jetzt nicht, ob das, da bist du, glaube ich, so ein ziemliches Einhorn, eine Buchbloggerin, die gleichzeitig auch wirklich sehr intensiv seit vielen Jahren einen Podcast bereithält und pflegt. Was kann das gesprochene Wort, was der geschriebene Text nicht kann?
Ja, zunächst einmal kann man da die Stimme hören und es vermittelt eine Stimmung. Dann vielleicht auch Persönlichkeit. Also sowas wird übertragen, was der Text natürlich nicht kann. So wie wir jetzt sprechen, ist es ja auch so ein bisschen, als würdest du Leuten halt ja in einer Bar, im Saloon halt zuhören. Genau. Man steht daneben und zwangsläufig hört man, was die sagen. Und der geschriebene Text, da muss man erstmal den Blog finden halt, da muss man das aufrufen. Das ist nicht so spontan. Während beim Podcast, wenn du irgendwie Spotify zum Beispiel dran hast, dann wird dir ja auch immer mal was vorgeschlagen.
Ah, ja.
Das kannst du dann dazu noch hören. Also insofern finde ich, ein Podcast ist eine super Ergänzung zu einem Blog. Ja, und bei mir war das eben halt, weil der Dozent gesagt hat, so, wir beschäftigen uns jetzt mit Podcast, macht mal jeder eine Episode.
Okay.
Und dann habe ich erstmal da gesessen, wusste überhaupt nicht, worüber soll ich denn reden? Na, über Bücher war mir schon irgendwie klar. Und dann habe ich ganz einfach gedacht, warum muss ich denn da überhaupt reden? Da habe ich dann, weil ich sowieso gerade Mac P. Lorne getroffen habe, habe ich ihm 5 Fragen gestellt.
Jo,
er ist sehr ausführlich in den Antworten gewesen und dann hatte ich meine erste Episode.
Ach, cool.
Ja, und irgendwie hat es ja auch Spaß gemacht und dann habe ich, bin ich dabei geblieben seit 2016.
Wahnsinn, da bist du deutlich länger schon unterwegs mit dem Podcast als wir. Wir haben ja erst 2019 angefangen, also sind wir ja total unbeleckte Küken, möchte ich
das
sagen.
Ja, hättest du mal früher auf die Idee kommen können.
Ja, sorry. Hat halt bei mir auch ein bisschen gedauert.
Ja,
aber jedenfalls mache ich das total gerne. Ich habe jetzt inzwischen auch, also früher habe ich ja nur Interviews gemacht mit anderen Autoren. Inzwischen habe ich dann festgestellt, wenn man immer einen Gast braucht, dann schränkt man sich so ein bisschen ein. Wie können die halt, haben die überhaupt was Neues auf den Markt gebracht, über das wir reden können? Und da habe ich dann angefangen, Rezensionen einzusprechen, für diese Lücken, ne? Und dann habe ich eine richtige Analyse mal gemacht, was denn meine Hörer überhaupt wollen, weil der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ne? Und dadurch ist dann dieses Format 3x5 entstanden. Da mache ich nämlich 3 Bücher, die thematisch und so, also wenn dir eins gefällt von diesen 3x5, dann werden dir die anderen beiden auch gefallen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann hast du einfach eine Viertelstunde Buchtipps und kannst dir dann auf dem Rückweg von der Arbeit halt dann im Buchgeschäft vielleicht eins davon holen.
Ach, guck.
Ja, das ist
Ja,
aber auch
genau.
cool. Also jetzt mal für unsere Zuhörenden ein kleiner Extra-Tipp. Ich war kürzlich bei Frau Goethe liest zu Besuch in ihrem Podcast und das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Und den Link zur Folge werden wir natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr da auch mal reinhören und mal auch hören, dass Heike deutlich professioneller interviewt als wir. aber nein, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Da hatte ich viel Freude dabei. Ja, aber das jetzt nur am Rande. Was mir noch jetzt unter den Nägeln brennt, ist so dieses Thema, diese Bloggerei. Du hast selbst von dir gesagt, du bist ein Dinosaurier, was das Thema betrifft. Ja, du bist seit 2002 am Start. Und heute, damals gab es ja gar nichts. Ja, da war Social Media irgendwie noch ein feuchter Traum von Mark Zuckerberg und sonst gar nichts. Heute haben wir Instagram, TikTok, müssen Reels machen, müssen idealerweise noch YouTube-Shorts machen und YouTube-Longform und Podcast und hast du nicht gesehen. Wie hat sich das alles verändert für dich und wo spielst du überall mit bei welchen dieser tollen Abenteuerspiele?
Ja, also ich muss mich tatsächlich nicht nur aufgrund der Zeit ein bisschen limitieren, weil ansonsten kannst du dich ja einen ganzen Tag damit beschäftigen und dann würdest du nichts anderes mehr machen, ne? Also ich habe jetzt festgestellt, Instagram ist mein Kanal, weil ich auch finde, diese ganzen Features, die angeboten werden, die sind total praktisch, wenn man über Bücher spricht. Man kann live machen, man kann ein Reel machen und einen kleinen Film zeigen. Man kann gleichzeitig aber auch Bilder irgendwie Stimmungen vermitteln, ein Karussell oder so, Text verarbeiten. Also es ist eigentlich bietet Instagram das meiste dafür, wobei die anderen auch Vorteile haben. Bei BookTok, das habe ich auch 2 Jahre bespielt, habe dann aber festgestellt, dass da keine Community Building stattfand, was mir persönlich gefehlt hat. Ne, man kriegt da zwar 10-mal mehr Aufrufe, aber irgendwie meldet sich niemand darauf, ja, irgendwie tolle Rezension oder ich habe das und das da für das Buch empfunden. Das gibt es da nicht so in dem Maße und deswegen habe ich dann gedacht, gut, ist ein kleines bisschen anderes Format. Also wenn es wieder vernünftig aussehen soll, dann muss ich noch also ein zweites Format füllen. Deswegen habe ich dann mich auf Instagram beschränkt, wo ich dann zwar weniger Zugriffe habe, aber eben es macht mir mehr Spaß.
Ja, wenn die Leute
Dann
einfach
den
nur still konsumieren, dann nutzt ihr das auch nur bedingt
Ja,
was, ja, eben.
das ist wie in einen leeren Raum rufen, ne? Und dann habe ich natürlich den Podcast, den ich auch als Social Media ansehe, weil du hast ja da so eine Share-Funktion und eine Kommentarfunktion. Das ist ja dafür. Und den Blog eben. Und der Blog, das ist sowas wie mein Heimathafen. Den würde ich also, ich glaube, den würde ich gar nicht wieder abgeben. Ja.
Ja, warum auch eben? Das ist ja das, mit dem du gestartet bist. Also ja, vielleicht noch in einem anderen Format, aber in irgendeiner Form ist das ja deine DNA, würde ich jetzt mal sagen.
Eben, und Instagram, also wenn ich gesperrt werde, kann ich da nichts mehr
Ja.
machen. Und ne, beim Podcast, wenn ich da keine Aufnahmeequipment mehr habe, wir wissen ja halt, Anchor, den gibt's nicht mehr. Das war das, was wir über das Handy super schön machen konnten. Das wurde dann übernommen und seitdem gibt's das nicht mehr. Also so in der Art.
Ja.
Insofern musst du dann zu Hause schon mal so ein bisschen was für haben, um auch vernünftig zu klingen.
Ja.
Ne, und ja, deswegen. Und beim WordPress, also ich nutze WordPress, ich habe auch schon anderes probiert, aber bin dann beim WordPress geblieben. Da ja, brauchst du eigentlich nur irgendetwas, wo du deinen Text reintippen kannst. Und dann kann das veröffentlicht werden.
Ja, sehr gut. Kann man nur hoffen, dass WordPress sich auch nie auf dumme Gedanken kommt, aber die sind ja jetzt schon auch sehr lange dabei. Ansonsten, und irgendwie eine selbst gehostete Website, das wäre jetzt keine Option gewesen. Jetzt wird es ein bisschen technisch, aber das interessiert mich persönlich.
Ja, habe ich schon drüber nachgedacht, aber irgendwie bin ich dann doch, also diese Updates fahren und so, ich bin nicht so ein Technikfreak, obwohl ich eigentlich alles habe, also das stört mich irgendwie. Und wenn ich das nicht alleine machen kann, dann bin ich ja auch wieder auf irgendjemanden angewiesen.
Ja, so ist es wohl. Ja,
Das stimmt.
ja.
So, jetzt wollen wir mal so langsam auf die Zielgerade einkriegen, weil sonst werden wir hier gleich mal bis Weihnachten noch weiter plaudern, was wir ja problemlos machen könnten.
Über Bücher immer.
Aber über dich, ja genau, jetzt wollen wir mal irgendwie, gab es irgendwie einen besonders schönen oder überraschenden Moment, den du als Bloggerin erlebt hast?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also was ich immer richtig, richtig toll finde, wenn ich irgendwie sage, ja, ich habe einen Blog, der heißt Frau Goethe liest und irgendjemand sagt, echt, den lese ich. Dieses Wiedererkennen. Ich war mal hier bei so einem Silent Reading und hinterher im Austausch, da ging es auch noch darum und dann hatte ich gesagt, dass ich dieses Buch, was ich da gerade vorgestellt habe, dass ich das auch gerade für einen Podcast eingesprochen habe als Rezension. Mhm. Und dann sagte eine, ja, den höre ich immer. Und das fand ich total klasse. Ja, cool. Das sind schöne Momente, ne?
Ja. Das ist ungefähr so das Pendant dazu, wenn man in einer Bahn sitzt als Autor und einem sitzt jemand gegenüber, der das eigene Buch in der Hand hält, ja? Ja. Da würde ich mich dann fragen, traue ich mich, den jetzt anzusprechen?
Ich habe das erst ein einziges Mal erlebt. Das war ich wirklich, und da war ich dann, echt? Da war ich so aufgeregt, da war ich wirklich so aufgeregt, dass ich dann nichts gesagt habe. Weil, also da hatte wirklich eine Frau mein Buch in der Hand und war sehr vertieft in der Bahn und dann habe ich mich so gefreut. Ich wollte auch eigentlich ein Foto machen, aber das konnte ich natürlich auch nicht, weil ich kann ja nicht heimlich irgendwelche Leute fotografieren und ich habe mich da nicht getraut, die jetzt anzusprechen. Das war auch in der U-Bahn. Also ich glaube, wenn ich jetzt im ICE gesessen wäre und die Fluchtmöglichkeiten dieser Person beschränkt gewesen, dann hätte ich vielleicht irgendwann mal den Mut aufgebracht, aber in der U-Bahn, also ich fand aber mega toll. Also das fand ich wirklich ganz großartig. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Was würdest du denn jemandem raten, der heute mit einem Buchblog anfangen will? Also ich meine, du machst es seit über 20 Jahren, aber es soll ja mutige Menschen geben, die sagen, ach, das ist eigentlich eine super Idee, das wäre doch ein Hobby für mich.
Ja, und ich hoffe auch, dass da viele Junge halt hinterherkommen, weil sonst sterben wir ja irgendwann alle aus. Einer, der jetzt anfängt, also würde ich wahrscheinlich raten, überfordere dich nicht und weil ansonsten muss man plötzlich ganzen Tag und Nacht nur lesen und bloggen. Und dann schreib, wie du denkst. Also das, was man fühlt von dem Buch, von dem Lesen, weil wer authentisch bleibt dabei, ne, und regelmäßig veröffentlicht, da kommt dann die Reichweite von ganz alleine.
Hm. Ja.
Ne? Also so würde ich es machen.
Okay.
Ja, klingt gut.
Sehr gut. Also, liebe Zuhörenden, nehmt euch das zum Herzen und fangt an, über Bücher zu schreiben. Das ist immer, immer eine gute Idee. Das ist sehr, sehr gut für die Psychohygiene und mit das beste Hobby, das man praktizieren kann.
Genau, es ist quasi Bücherlesen 2.0.
Genau. Ja, am Schluss jetzt noch die Saloon-Frage schlechthin. Welches Buch drückst du gerade allen in die Hand? Und das ist jetzt kein Phishing, das ist jetzt wirklich ganz ernst gemeint. Was hat dich jetzt gerade so begeistert, dass du sagst, das ist ein Must-Read für den Sommer 2026?
Ja, da habe ich jetzt gerade eins ausgelesen, das heißt Freundschaft ist wie Liebe mit Verstand von Alexandra Potter. Die Autorin habe ich mal durch Zufall gefunden, halt, weil ich in London unbedingt ein Buch brauchte, weil ich einen spontanen freien Tag füllen musste. Und in diesem Buch, also das sind immer sehr tiefgehende Themen, obwohl sie so eine lustigen Cover haben, lustig, bunt, meistens auch noch einen Farbschnitt. Aber die Themen, die sie behandelt, in diesem hier mit der Freundschaft halt so, das ist eine Journalistin. Und eine, die durch einen Love-Scammer halt betrogen wurde. Ah, und die reisen mit dem Auto rund ums Mittelmeer, um ein Kreuzfahrtschiff zu jagen, halt so, wo dieser Betrüger drauf ist. Wow. Es ist ein total witzig halt, der entwischt immer und die beiden müssen sich jetzt was Neues ausdenken, wie sie ihn dann wiederkriegen. Aber eigentlich ist es auch eine traurige Angelegenheit und das wird dann klar, wenn sich die Figuren so ein bisschen öffnen. Mhm. Insofern halt, das ist ein richtig guter, unterhaltsamer Roman, aber eben auch was für Hirn und Herz.
Ach, das klingt schön. Ja, das werden wir natürlich auch in die Shownotes packen, inklusive deiner Rezension, die ich dann natürlich gleich mal darauf hin überprüfen werde, ob du einen Lesetipp abgegeben hast oder nicht. Und aber das ist sehr schön. Das klingt jetzt auch nach was, wonach ich irgendwie Spaß hätte und Freude hätte, das zu lesen.
Genau, das ist auch noch relativ neu.
Sehr gut.
Ja, dann sind wir ja quasi up to date. Und ich freue mich auch, dass Karin, du es trotzdem, du ja eigentlich nichts sagen wolltest, wieder voll das Heft in die Hand genommen hast und ich eben doch nicht so viel sagen musste. Vielen Dank dafür.
Ja, sorry. Liebe Leute, falls mein Sound heute schlecht ist und wir das in der Post-Production nicht ändern konnten, es tut uns wahnsinnig leid. Wir haben das Problem identifiziert, aber noch nicht gelöst gekriegt. Und ich hoffe, beim nächsten Mal wird es wieder besser und ich höre mich nicht so blechern an. Liebe Heike, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und du hast ja im Vorfeld verraten, dass das dein erster Besuch in einem anderen Podcast war. Und also ich finde, da könntest du mal wiederkommen zu
Besuch. Genau, das haben wir sehr geschmeidig über die Bühne gekriegt.
Genau, mein Herz klopft jetzt inzwischen wieder im Normaltakt. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein durfte.
Danke, dass
du
da warst.
Ja, hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir satteln unsere Pferde und traben in den Sonnenuntergang.
So sieht das aus.
Genau.
Macht's gut. Okay. Bleibt uns gewogen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wer weiß, wen wir dann am Start haben.
Wer weiß.